Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Katinka Beckmann und ich freue mich auf eine weitere Folge des Kinderschutz-Podcasts. Und ich bin ehrlicherweise fast ein bisschen aufgeregt, weil heute hat sich Dr. Gregor Gysi Zeit für uns genommen. Und es geht jetzt auch gleich los. Und wahrscheinlich kennen Sie, Herr Gysi, ja die meisten wirklich auch von der politischen Bühne. Und ja, ich meine, Sie sind immer noch Abgeordneter im Bundestag. Aktuell sind Sie im Auswärtigen Ausschuss Mitglied, habe ich gelesen. Und Wikipedia, falls Sie das nicht wissen, bezeichnet Sie übrigens, ich zitiere, als politischen Akteur mit prägender Wirkung auf das politische Geschehen. Und was vielleicht sich auch alle denken können, Sie haben Jura studiert, das an der Humboldt-Uni in Berlin. Und Ihr Promotionsthema war die Vervollkommnung des sozialistischen Rechts im Rechtsverwirklichungsprozess. Das ist, ich glaube, auch ein Thema, da könnte man jetzt eine eigene Sendung zu machen. Auf jeden Fall haben Sie wirklich viele, viele Legislaturperioden schon in Berlin verbracht. Und was vielleicht nicht alle wissen, Sie sind auch als Autor sehr, sehr umtriebig. Vor 20 Jahren haben Sie ein Buch mit dem schönen Titel »Ein Blick zurück«, ein Schritt nach vorne publiziert und letztes Jahr gemeinsam mit Ihrer Schwester ein Buch rausgegeben, Unser Vater. Ja, dann haben Sie auch schon vielen Kindern Interviews gegeben, ne, beim Kinderkanal. Und letztes Jahr, das fand ich sehr schön, auch einen Kinderpodcast zum Thema »Warum gab es Deutschland zweimal?« Sie sind Vater und, das fand ich auch sehr schön, Fußballfan. Ich bin ja hier in Köln, ne, mein Herz schlägt natürlich rot-weiß, ne? Also Ihres jetzt nicht so, aber über Fußball reden wir heute nicht. Okay, und ich möchte gerne starten, Herr Gysi. 2007 haben Sie nämlich schon auf einer Pressemitteilung erklärt, wer Kinderschutz will, darf sich der Aufnahme der Kinderrechte in die Verfassung nicht verweigern, weil Kinder einer Gleichstellung und einer besonderen Förderung bedürfen. Wenn ich mir das Zitat jetzt so angucke, dann steckt da ja drin, dass Kinder den Erwachsenen nicht gleichgestellt sind. Können Sie uns das einmal erklären, was Sie damit genau gemeint haben?
Also es gab ja auch begriffliche Veränderungen, die eigentlich zum Ausdruck bringen, wie sich so schrittweise die Gesellschaft verändert. Zum Beispiel sprach man von der Erziehungsgewalt. Also es war überhaupt ein Anspruch auf Gewalt gegenüber Kindern durch die Eltern immer gesichert. Das ist hochinteressant, dass das kaum jemand ausfällt. Im Strafgesetzbuch gibt es ja den allgemeinen Tatbestand der Körperverletzung. Also wenn Sie mir eine Ohrfeige schlagen oder ich Ihnen, dann ist das eine Körperverletzung. Und bei Kindern ist nur die Kindesmisshandlung strafbar. Das ist ein großer Unterschied. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, das als eine Körperverletzung anzuzeigen, wenn es noch keine Misshandlung ist. Aber da würde ein schlauer Gegenanwalt sagen, ja, das ist ja Lex Specialis vor Lex Generalis. Also wenn es ein spezielles Gesetz gibt für Kinder, kann ich nicht das allgemeine Gesetz anwenden. Das aber bedeutet, dass Gewalt gegenüber Kindern nicht so geahndet wird wie gegenüber Erwachsenen, sondern überhaupt erst später anfängt. Das heißt, man billigt den Eltern eben zu, dass sie einen bestimmten Grad an Gewalt gegenüber Kindern anwenden. Ich glaube, darüber müssen wir sehr neu nachdenken. Die zweite Veränderung gab es hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Vor langer, langer Zeit hatten ja die Grünen auch mal eine Meise und haben gesagt, es gibt ein sexuelles Selbstbestimmungsrecht und wenn das Kind mit dem Erwachsenen will und der Erwachsene mit dem Kind, muss man das auch durchgehen lassen. Also die Auffassung vertreten sie heute nicht mehr. Ein völlig falscher Freiheitsbegriff, weil ja Kinder eben auch geschützt werden müssen und weil ja auch feststeht, welche Fehlentwicklungen durch sexuellen Missbrauch eingeleitet werden bei Kindern. Nun haben wir das Ganze sozusagen ist plötzlich aufgedeckt worden. Es ist ein interessantes und spannendes gesellschaftliches Phänomen. Wieso sich Betroffene über Jahrzehnte nicht melden? Dann gab es einen, der das gemacht hatte in Österreich und gesagt hat, der Bischof hätte ihn sexuell missbraucht. Der Bischof ist dann in ein Kloster nahe Dresden gegangen, hat sich nie dazu geäußert und ist dann in dem Kloster gestorben. Aber es meldete sich kein zweiter. Und ein Jahr oder zwei Jahre später meldeten sich plötzlich alle. Das ist hochinteressant, genauso wie MeToo. Also es gibt immer so einen Zeitpunkt, wo die Leute sagen, nee, jetzt lasse ich mir das nicht mehr bieten, während vorher autoritäre Strukturen akzeptiert werden, die dann immer verhindern, dass sowas überhaupt aufgeklärt wird. Man kann es ja heute nicht mehr verstehen, aber deshalb haben Bischöfe entsprechende Informationen auch unterdrückt, weil sie wollten den Ruf der Kirche retten und fanden es eben auch nicht so schlimm. Das ist das Entscheidende. So, und hier gibt es Veränderungen. Das Letzte, ich war mal beim Kinderparlament, das war auch schön, da wollten die ein Wahlrecht der Kinder ab Geburt. Da habe ich sie dann gefragt, wie denn so ein Säugling das macht. Darauf haben sie mir erzählt, nee, das dürfen die Eltern machen. Dann sage ich, aber doch nur eine Stimme für ein Kind. Ja, dann müssen sie sich einigen. Ja, wenn die sich nicht einigen, ja, dann muss das Gericht entscheiden. Das ist ja auch schon ein bisschen abenteuerlich. Aber und wenn das Kind in einem entsprechenden Alter ist, dass es wünscht, selbst wählen gehen zu dürfen, dann darf es selbst gehen. Aber das macht dann wieder solche Unterschiede zwischen Kindern, die autoritär erzogen werden und Kindern, die eher anti-autoritär erzogen werden. Die Letzteren werden viel früher das Recht für sich in Anspruch nehmen als die anderen. Trotzdem finde ich die Idee nicht schlecht. Da aber Gesetzgebung immer genau ist, ich höre gleich auf, ist mir Folgendes durch den Kopf gegangen. Wenn es ein Recht jedes Kindes auf Wahl gäbe, nicht passives Wahlrecht, also nicht, dass sie gewählt werden können, ein Parlament, aktives Wahlrecht, dass sie das entscheiden können. Und man überträgt es auf die Eltern. Dann hätten kinderreiche Familien plötzlich sehr viel mehr Stimmen als andere Familien. Das bedeutete, dass sich die Politik ändert. Man darf das nicht unterschätzen. Und dann müsste man vielleicht regeln, selbst dürfen sie es wahrnehmen, weiß ich was, ab 14 oder ab 16 oder so. Das kann man ja dann unterschiedlich regeln. Und man kann sogar eine Regelung schaffen, der Gestalt, dass das mit der Gleichstellung so schwierig, dass man sagt, also die beiden Eltern müssen sich entscheiden, wer das macht. Und wenn sie sich nicht entscheiden können, dann immer die Mutter. Dann würden sich die Väter aufregen oder dann immer die Väter. Dann würden sich erstmal die Mütter aufregen. Also man muss für den Konfliktfall noch eine Lösung schaffen. Trotzdem finde ich die Idee interessant, ohne dass ich die Realisierung noch erleben werde.
Ja, okay, also Wahlrecht für Kinder ab der Geburt, okay. Ja, ich habe einen Kollegen, der das auch sehr, sehr stark befürwortet, finde ich auch ganz, ganz spannend und vermisse ich gerade sehr, dass man über diese Themen nicht auch irgendwo in der Mensa nochmal weitersprechen kann. Ja, 2013, also wir machen mal weiter so einen Zeitstrahl. Ne? Also 2013 haben Sie eine ganz große UNICEF-Aktion unterstützt. Die hatte den Titel Kinder zuerst. Und in der ging es auch um die Einführung eines oder einer Kinderbeauftragten. Und diese Idee mit einem Kinderbeauftragten oder einer Kinderbeauftragten auf Bundesebene wurde übrigens 2015 dann ja auch nochmal von der Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel zusammen mit dem Dachverband der deutschen Kinderärzte auch nochmal als Petition in den Petitionsausschuss des Bundestages eingebracht. Und da ich da auch mit beteiligt war und auch im Petitionsausschuss mitdiskutieren durfte, kann ich mich gut daran erinnern, dass Sie auch im Gespräch waren als Kinderbeauftragter. Und worauf ich hinaus will, Herr Gysi, also 2007, 2013, ne, 2015, also es geht immer um Kinderrecht ins Grundgesetz und die Einführung eines oder einer Kinderbeauftragten. Also Sie engagieren sich wie viele andere auch seit vielen, vielen Jahren jetzt dafür und immer noch ist es nicht passiert. Wie erklären Sie sich das?
Ja, es gibt eine Abwehrhaltung dagegen. Es gibt eben, ich nenne mal ein ganz anderes Beispiel. Die sexuelle Nötigung eines Menschen war immer strafbar, aber Vergewaltigung gab es nur außerhalb der Ehe. Mhm. Das ging davon aus, dass so ein Mann das Recht hätte, das von seiner Frau zu verlangen, notfalls sogar mit Gewalt. Das ist natürlich eine völlig absurde Vorstellung. Und es gab eben doch noch erhebliche Gegenstimmen, als auch die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt wurde. Das heißt, es gibt ein konservatives Denken, das diese Art von Veränderungen nicht will. Mhm. Und deshalb sträuben sie sich gegen Kinderrechte im Grundgesetz. Sie sagen immer, die Menschenrechte sind ja garantiert, die gelten eben auch für Kinder. Und im Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 steht ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch ein Kind ist ja ein Mensch. Also sie versuchen sich immer darauf hinauszureden. Aber wir brauchen deshalb eine Spezialregelung, damit man andere Anforderungen an Gesetze stellen kann. Weil auch ein Staatsziel ist zwar keine direkte Norm, aber ein Gesetz kann dahingehend überprüft werden, ob es dem Staatsziel entspricht oder widerspricht. Mhm. Und das wäre schon wichtig, auch für Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Deshalb trete ich dafür ein. Wenn ich jetzt an den Beauftragten für die deutsche Einheit denke, könnte ich sagen, man kann sich die Rolle auch schenken. Egal, wer es bisher gemacht hat, nichts erreicht. Aber eine Kinderbeauftragte oder ein Kinderbeauftragter ist was anderes. Und zwar, man kann so schlecht widersprechen. Mhm. Wissen Sie, man hat die Moral auf seiner Seite. Bei der deutschen Einheit kann man sagen, sie ist ökonomisch nicht drin und außerdem sind es ja bloß 16 Millionen und das andere sind 60 und so weiter. Also da ist das schwerer anzukommen, bei Kinderrechten nicht. Ich will Ihnen auch sagen, woran das überhaupt bei mir liegt. Das hat zwei Gründe. Ich wohnte in einer Straße als Kind, die alle sozialen Schichten, die es in der DDR gab, beherbergte. Mhm. Auf der einen Seite waren zwei Familienhäuser, auf der anderen Seite waren Mietshäuser. Und wir Kinder hatten uns zu verständigen und zu verstehen, unabhängig welcher sozialer Hintergrund bei uns bestand. Und da fiel mir eins auf, mein Freund, der lebte zusammen mit seinen zwei Geschwistern bei seiner Mutter, die alleinerziehend war, der Vater im Krieg gefallen. Und die hatte exakt zwei Bücher, nämlich ein Kochbuch und eine Bibel. Und ich wohnte schräg gegenüber und meine Eltern hatten tausende Bücher, weil beide auch verlegt waren, etc. Das heißt, mir war sofort klar, der hat das viel schwerer als ich. Das war das eine. Aber das zweite, was mir auffiel, ist, er ist trotzdem Oberarzt geworden. Mhm. Das heißt, es gab in der DDR leider, ich bin froh, dass das weg ist, eine politische Ausgrenzung, zum Beispiel von Pfarrerskindern etc., wenn sie das Abitur erwerben wollten. Aber es gab nie eine soziale. Mhm. In der Bundesrepublik gibt es so gut wie keine politische Ausgrenzung, also nur ganz begrenzt hat es das gegeben, aber eigentlich nur begrenzt. Und das ist auch überwunden, aber es gibt massenhaft eine soziale Ausgrenzung. Mhm. Und das hängt mit den Bildungsstrukturen zusammen. Wenn du Kinder so früh trennst, grenzt du nur sozial aus. Deshalb bin ich so ein Anhänger, nicht eine Einheitsschule, wie wir das immer nennen, das sieht so aus, als ob alle gleich werden sollten, sondern eine Gemeinschaftsschule, das ist was ganz anderes, bis hin auch zum Abitur. Na schön. Und das zweite Erlebnis, das ich hatte, ich war natürlich genauso eingesperrt wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger der DDR, auch seit dem 13. August 1961 bis zum Mauerfall, aber eben nicht ganz so lange. Denn im Januar 87 beantragte das Kulturzentrum der DDR in Paris, dass ich dort spreche zu dem Traumthema der Grad der Verwirklichung der Menschenrechte in der DDR. Also wenn man von einem Thema träumt, dann genau von dem. Mhm. Und wenn ich hätte abhauen wollen, wäre es ja unproblematisch gewesen. Aber da ich in die DDR zurück wollte, wollte ich ja vom Zentralflughafen Schöneberg nach Hause fahren und nicht woanders hingefahren werden. Also musste ich mir überlegen, was ich da sage. Aber die Reise wurde sowieso abgelehnt.
Okay.
Ein Jahr später stellten sie den Antrag wieder und da wurde sie genehmigt. Mehr noch 88. Und das muss ich Ihnen schildern. Ich war von fast allem begeistert. Also die Geschäfte, wie die aussahen, die Restaurants. Ich wurde nicht platziert. Ich konnte mich einfach hinsetzen, wo ich wollte. Das war für mich schon ein enormes Preisrecht. Dann habe ich eine Kundgebung gesehen. Da schimpften alle auf die Regierung. Was ist das hier? Das hat mir auch imponiert. War alles okay. Eine Sache hat mich entsetzt. Muss ich sagen, ich war in keiner Schule, in keinem Krankenhaus, in keinem Unternehmen. Das konnte ich alles nicht beurteilen. Aber eine Sache hat mich entsetzt. Da hängt von Leonardo da Vinci im Louvre die lächelnde Mona Lisa. Und ich wusste, dass sie sauer ist, wenn ich in Paris bin und sie mich nicht anlächeln darf. Und ich wollte mit ihr keine Hudelei haben und kaufte also Tickets für die Metro zum Louvre und bezahlte den Eintritt und war klein.
Okay.
Da wusste ich, das ist ein beachtlicher Unterschied zur DDR. Wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Dresden zu den Alten Meistern fahre und den Eintritt bezahle, um die Sixtinische Madonna von Raphael zu sehen, kostet es mich fast nichts. Und deshalb bin ich so ein leidenschaftlicher Kämpfer für den chancengleichen Zugang aller Kinder und Jugendlichen zu Bildung, zu Ausbildung, zu Kunst und Kultur. Wenn man das nicht hinbekommt, hat man nicht mal mehr die Andeutung einer Chancengleichheit für die Kinder in dieser Gesellschaft.
Ja, da haben Sie ja jetzt gerade selber direkt die Brücke geschlagen. Oh Gott, Brücke schlagen, ist im Moment kaum kaum aussprechbar, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, also ein anderes Thema, was sie ja eben auch in Bezug auf Kinder ja eben sehr bewegt, ist die Kinderarmut. Da sind wir ja auch direkt wieder, ne, bei Teilhabe und Chancengleichheit. Und hier haben sie 2017 auf Facebook gesagt, angesichts von mehr als 2 Millionen betroffenen Kindern, dass nämlich die Kinderarmut das größte Zukunftsrisiko für Deutschland sei. Wie haben Sie das gemeint, also Zukunftsrisiko für Deutschland?
Weil da Kinder entstehen in vielen Gesellschaften, das heißt entstehen, ist natürlich Quatsch, also sich entwickeln, die entweder bereit sind zu Gewalt, zum Krieg oder die bereit sind, Frauen zu unterdrücken oder die so viel an sich erfahren, dass sie ihre Kinder ebenso furchtbar behandelt werden etc. Und sie werden vor allen Dingen auf gerechtere Verhältnisse drängen. Und das hat ja keiner mitbekommen. Wissen Sie, es gibt so technische Erfindungen, die auch Folgen haben. Also ich nenne mal 2 Beispiele. In der Weimarer Republik mussten alle Arbeitslosen anstehen, durch die Straßen anstehen, um sich ihr Arbeitslosengeld zu holen. Heute gibt es die Überweisung.
In der
das
Tat.
Das hat die Bilder verändert.
Ja.
Das hat die Bilder verändert.
Ja.
Stellen Sie sich mal vor, alle Arbeitslosen, die Arbeitslosengeld bekommen oder Hartz IV bekommen, müssen sich jeden Monat anstellen. Was das für Bilder in den Städten
sind. Ja, okay.
Aber so ist das nicht mehr sichtbar. Eine technische Erfindung führt zu anderen Bildern mit Folgen. Das Zweite, wir haben in Europa gelebt, wie wir gelebt haben, ohne dass genügend Menschen in Afrika wussten, wie wir leben. Muss aber das Handy erfunden.
Mhm.
Und plötzlich gibt es den weltweiten Lebensstandard.
Mhm.
Darauf ist niemand vorbereitet, außer Abschottung fällt ihnen nichts ein. Und dann darf Erdogan uns ja auch erpressen mit 2 Millionen Flüchtlingen, weil er sagt, dann schicke ich die einfach nach Europa und dann lassen die sich auch erpressen, was ich übrigens nie machte. Ist aber eine andere Frage. So, und deshalb ist das Schicksal der Kinder so wichtig. Und wenn Kinder mit Hunger aufwachsen, im Elend aufwachsen, mit Gewalt aufwachsen, in Kriegen aufwachsen, das hat alles furchtbare Folgen. Und darüber machen wir uns viel zu wenig Gedanken, weil das belastet die nächste Generation und die übernächste Generation. Und dann, wenn ich das noch sagen darf, es gibt ja immer die These, dass die Menschheit zu schnell wächst, dass wir irgendwann nicht mehr Platz haben, alle auf der Erde. Und noch ist das Bewohnen des Mars, das glaube ich, noch nicht so richtig geklärt. Gibt es auch mal gar kein Wohnungsamt dafür. So. Aber abgesehen davon sage ich immer, es gibt 2 Dinge, wenn man das überwinden will. Das erste ist die Überwindung der Armut. Armut erzeugt immer viele Kinder. Denken Sie mal, im Mittelalter in Deutschland waren 7 bis 11 Kinder völlig normal. Weil wenn du sowieso nichts zu teilen hast, dann sagst du, ach, 1 reißt vielleicht alles raus. Und das Zweite ist auch interessant. Das Zweite ist, dass Armut, also, nein, das Zweite ist die Gleichstellung der Geschlechter. Und zwar, es gibt noch so viele Gesellschaften, da wird den Frauen gesagt, dein Platz ist Küche und Kind. Punkt. Und wenn die Frauen das akzeptieren, dann sagen sie, ob nun 4, 5 oder 6 Kinder, sind hochwürscht, die erziehen sich untereinander etc. Wenn du aber weltweit durchsetzt, dass die Frauen das gleiche Recht auf Bildung, auf Ausbildung, auf berufliche Tätigkeit und auf berufliche Karriere haben, ganz wichtig, ja, dann sagen sie, mehr als 3 schaffe ich nicht. Das heißt, wenn du diese anderen gesellschaftspolitischen Probleme löst, nämlich Armut und Gleichstellung der Geschlechter, wirst du auch das Problem des zu schnellen Wachstums der Menschheit los. Anders geht es nicht. Anders ging es nur noch mit dem Atomkrieg, aber der ist so furchtbar, darüber müssen wir ja gar nicht diskutieren. Dann gibt es also nur diesen Weg. Und das wird viel zu wenig erkannt. Und das Problem ist, wir haben eine Weltwirtschaft, aber keine funktionierende Weltpolitik. Und deshalb macht mir das Schicksal der Kinder solche Sorgen. Ich habe in die Augen gesehen von Kindern in Syrien, wenn da Bomben fliegen und so weiter. Was soll aus denen werden? Es ist so furchtbar. Und heute wird in der Politik viel zu sehr politisch, Quatsch, militärisch und viel zu wenig diplomatisch gedacht. Das ist ein richtiges Problem.
Ja, da denke ich manchmal, also ich habe ja selbst viele Jahre im Krisenzentrum mit gewaltbelasteten und gewaltgeschädigten Kindern gearbeitet. Manchmal würde ich mir so manchen politischen Akteur da mal in der Nachtschicht wünschen, ne, wie das eigentlich ist, ne, und wie schwer auch diese traumatisierenden Erfahrungen, ne, egal ob jetzt Gewalt in der Familie oder Gewalt durch Krieg, ne, auch einfach zu verarbeiten sind und ne, wie die ein Leben wirklich prägen. Also wir haben eine große Studie gemacht, ne, und haben 478 Werdegänge von Kindern bis ins Erwachsenenleben jetzt verfolgt, um zu gucken, wie geht's denen heute. Ne? Also haben die den Sprung, ich sag mal, in die Arbeitswelt geschafft, haben die einen Schulabschluss geschafft. Ne? Und das ist schon.
Was kam da raus?
Sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Also es war oft davon abhängig, ob die Jugendämter das gemacht haben, was eben ne, die Diagnostikeinrichtung auch empfohlen hat, was häufig erstmal sehr kostenintensiv war. Und dann wird oft gespart. Und dann, ich sag mal, hatten sie eine Korrelation ne, mit, ne, die haben eher selten den Schulabschluss geschafft und sind dann natürlich auch eher selten ins Berufsleben eingestiegen. Aber sie hatten auch wirklich verblüffend großartige Lebensläufe, ne? Also was auch immer Mut macht. Ne? Wir haben übrigens auch...
Das liegt daran, dass wir Menschen sehr unterschiedlich sind. Es gibt Menschen, die aus Armut kommen und Gewalt und zu absoluten Gegnern von Armut und Gewalt werden. Und es gibt Menschen, die das so mitnehmen, dass sie das einfach fortsetzen. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe mal einen psychologischen, interessanten Unterschied zwischen Gerhard Schröder und mir festgestellt. Ich würde Ihnen auch sagen, welchen, an den Sie gar nicht denken. Gerhard Schröder kommt aus den denkbar ärmsten Verhältnissen. Seine Mutter war Reinigungskraft, hatte, glaube ich, 4 Kinder von 4 verschiedenen Männern. Nie hat einer von denen dort gewohnt. Und was verdient schon eine Reinigungskraft, um 4 Kinder aufzuziehen? Also es fehlte ihm an allem. Und er ist trotzdem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden. Darauf kann er zu Recht stolz sein, jetzt ganz egal, wie man seine Tätigkeit beurteilt. Das Problem ist nur, dass er deshalb davon ausgeht, das können alle Armen schaffen, wenn sie es wollen. Da ich unter viel besseren Umständen zur Welt kam, ist meine Überlegung eine völlig andere. Ich sage, wenn ich in so einem Elend aufgewachsen wäre oder in solcher Armut, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, vielleicht ein Verbrecher, keine Ahnung. Da ich völlig verunsichert bin, setze ich mich entschiedener im Kampf gegen Armut ein als er. Wegen der unterschiedlichen Erfahrungen, die wir als Kinder gemacht haben, ist interessant. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe. Es kommt aus der Selbstbeurteilung eine Beurteilung anderer. Und meine Selbstbeurteilung führt zu Zweifeln in der Beurteilung anderer.
Ja, hochspannend. Ne? Da könnte man jetzt direkt noch ganz viel über Resilienzforschung ne? und was wirklich begünstigende externe Faktoren sind, ne? was aus so, ne? ich sag mal, sehr schwierigen Verhältnissen dann eben doch so großartige Biografien hervorbringt. Ne? Ja, ich gehe mal weiter auf meinen Zeitstrahl, weil, ne? also wie gesagt, 2017 haben Sie das mit der Kinderarmut auf Facebook sehr stark thematisiert und letztes Jahr im Juli, also schon, ne? ich sag mal, nach dem ersten Lockdown, hat die Bertelsmann Stiftung dann ähnlich wie Sie eigentlich getitelt Kinderarmut, die unbearbeitete Großbaustelle in Deutschland. Und die haben festgestellt, nicht wirklich überraschend, dass jetzt durch die Corona-Krise das Problem der Kinderarmut massiv verschärft wurde und jetzt jedes fünfte Kind, die beziffern das mit 2,8 Millionen Kindern, eben, also jedes fünfte Kind von Armut bedroht ist. Die haben dann sehr schön, fand ich, das auch nochmal kleinteilig gezeigt, zum Beispiel für den Bereich Bildung und haben halt geschrieben oder beschrieben, zum Beispiel fürs Homeschooling, dass die Kinder aus armen Verhältnissen zum Beispiel sehr viel weniger Möglichkeiten haben, ungestört zu lernen, weil ihnen einfach Raum zu Hause fehlt. Ne? Durch beengte Wohnverhältnisse ne, haben also hier 13% der Kinder überhaupt gar keine Möglichkeit, in Ruhe zu lernen. Ich finde es ehrlicherweise schon in nicht beengten Wohnverhältnissen mit 2 Teenagern und einem Mann im Homeoffice auch manchmal zu eng. Und dann haben die noch sehr schön, finde ich, auch rausgearbeitet, dass es bei 24% der Haushalte, ne, wo also diese Kinder groß werden, noch nicht mal ein internetfähiger PC da ist, was ja eigentlich Distanzlernen ad absurdum führt. Also wenn ich mir das jetzt angucke, ne, dann heißt das ja nichts anderes, als dass die Bildungsungerechtigkeit jetzt auch noch mal durch die Pandemie massiv zugenommen hat. Und da frage ich mich wahrscheinlich, und deswegen frage ich auch Sie, sind die Kinder und Jugendlichen überhaupt irgendwann mal politisch berücksichtigt worden in dem vergangenen Jahr?
Naja, irgendwie werden sie schon politisch berücksichtigt, sind ja immerhin künftige Wählerinnen und Wähler, aber nicht genug. nicht genügend. Dieser Faktor wird immer wieder vernachlässigt. Das ist so die Überzeugung, die Eltern sind zuständig für die Kinder, uns geht das Ganze nicht an. Punkt. Nur in schweren Missbrauchsfällen und so weiter, da müssen wir eben eingreifen. Und das stimmt nicht. Die Verantwortung der Politik besteht darin, Chancengleichheit herzustellen. Das würde auch ich, selbst wenn ich Kanzler wäre und eine Mehrheit im Bundestag hätte, nicht zu 100% schaffen. Aber immerhin, dass man den Weg dorthin beschreitet, das wäre mir ungeheuer wichtig. Und der wird nicht beschritten. Und zwar seit Jahren nicht beschritten. Als ich anfing im Bundestag, es gab ja immer eine Kinderkommission im Bundestag, die hatte einmal in 4 Jahren einen Tagesordnungspunkt. Einmal in 4 Jahren einen Tagesordnungspunkt. Dann waren die immer ganz aufgeregt vorher, weil das ihr Tagesordnungspunkt war. Natürlich irgendwann am späten Nachmittag oder so, aber immerhin. Also nicht nachts. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Es ist jetzt doch etwas öfter, dass das Thema aufgeschlagen wird. Und weil der Zeitgeist sich verändert und ich ein Zweckoptimist bin, das ist ganz wichtig, sonst hätte ich bestimmte Zeiten gar nicht ausgehalten, bin ich optimistisch, dass wir das Denken diesbezüglich auch verändern können. Aber bisher, da stimme ich Ihnen zu, passiert viel zu wenig. Und die Pandemie hat es wieder bewiesen. Die großen Konzerne haben Milliarden an Kurzarbeitergeld bekommen und dann Milliarden an Gewinnen ausgeschüttet. Sehen Sie, die Regierung kommt gar nicht auf die Idee, dass sie dann das Kurzarbeitergeld, das wird ja aus Steuermitteln bezahlt, wenigstens erstatten müssen an den Staat, bevor sie die Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Beim Mittelstand ist das schon viel, viel schwerer gewesen. Und bei den Solo-Selbstständigen, da wissen Sie die ganzen Debatten immer mal mit 1.000 Eurochen und dann 75% von, und das musst du dir alles wieder anrechnen lassen. Das wird immer vergessen, wenn du dann Umsätze hast. Lass ich mal alles weg. Ja, und bei Hartz IV, bei Arbeitslosen, bei Geringverdienerinnen und Geringverdiener, Sie kennen ja unseren Mindestlohn, da ist ja insofern nichts passiert. Das Problem ist nur, wenn ich für die Kinder Chancengleichheit bin und die Schule ausfällt, muss ich sie fördern. Und das kann die Reinigungskraft sich finanziell nicht leisten. Punkt. Aber dafür kann das Kind nichts. Also wenn ich Schule ausfallen lasse, muss ich auch sagen, ja, was wird denn aus den Kindern, die davon betroffen sind und die sich eine spezielle Förderung nicht leisten können? Eigentlich muss ich allen Kindern helfen. Aber soweit das nicht möglich ist, wenigstens diesen Kindern. Und das ist überhaupt nicht passiert. Diese Gedankengänge gibt es gar nicht. Das stört mich wirklich wahnsinnig.
Das finde ich total super, weil mich bringt das auch wirklich manchmal an den Rand der Fassungslosigkeit, wie wenig das einfach auch wirklich, ne, im Fokus der politischen, aber ich finde auch manchmal gesellschaftlichen Wahrnehmung steht. Ne?
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Also es muss sich das Bewusstsein entwickeln. Ganz wichtig ist das Bewusstsein, dass Gewalt gegen Kinder ein unzulässiges Recht ist. Ich kann wütend sein, alles Mögliche, darf ich alles machen, aber nicht schlagen. Und das gilt immer noch als normal. Und erst wenn es als anormal gilt, kannst du es auch strafrechtlich verfolgen. Es hat ja keinen Sinn, dass wir 100.000 Väter vor Gericht stellen oder Mütter. Also müssen wir erstmal das Denken verändern, um dann auch das justiziabel zu machen, das Ganze. Das Zweite ist, der sexuelle Missbrauch muss weitgehend ausgeschlossen werden. Ich finde es sehr vernünftig, dass die Verjährungsregelungen geändert wurden und dass vor allen Dingen jetzt auch die Erwachsenen noch einen ganz bestimmten Zeitraum haben, bevor sie es, Zeitraum haben, in dem sie es anzeigen können und dass ihnen nicht gesagt wird, sowieso alles verjährt vorbei. Und geht nicht mehr. Das war früher so, das war schlimm. Und das ist aber für den Kinderschutz ganz wichtig. Und dann gibt es hier Konflikte, die auch spannend sind. Ich hatte so einen Fall, also ich saß natürlich auf der Seite der Mutter mit dem geschädigten Kind, nicht auf der anderen Seite, und der wollte das nicht richtig zugeben. Und dann, also der wollte nur den schwacheren Fall zugeben, es war aber der stärkere Fall. Und das Kind war 3. Und da sagte der Richter zu mir, ja, wollen Sie wirklich die Aussage des Kindes erzwingen? Und da sage ich, nein, er muss sie nicht erzwingen, er muss das nur zugeben. Aber wenn das nicht zugeht, bestehe ich auf Vernehmung des Kindes. Was eine Belastung für das Kind, was ich auch gar nicht wollte. Aber wenn ich das nicht gesagt hätte, hätte ich nicht erreicht, dass der Angeklagte es zugegeben hat. Dann brauchte das Kind auch nicht mehr vernommen zu werden, etc. Also da gibt es lauter Sachen, die man sich überlegen muss. Und die ganze Opferhilfe. die ist ja völlig unterentwickelt. Da gibt es ein Gesetz, und ich glaube, in Berlin gibt es zwei Leute, die damit beschäftigt sind und finanziert werden. Das kannst du nicht vergessen. Das soll ja für die Opfer von allen Gewaltdelikten und natürlich erst recht bei sexuellen Missbrauch. Da haben wir zwar Jugendhilfeeinrichtungen und so weiter, aber es funktioniert ja alles nicht ausreichend. Da müssen wir wirklich investieren, denn wenn es psychisch belastende, schwere Beeinträchtigungen von Kindern gegeben hat, dann müssen wir zur Verfügung stellen, als Staat, als Politik, Mittel, also finanzielle Mittel und personelle Mittel, und zwar ausgebildete Frauen und Männer, die das auch wirklich können, die dann diesen Kindern helfen. Es ist keine Laienspieltruppe, wie man da denkt, der Mensch ist gut und der kann das. Nein, das kannst du überhaupt nicht. Du weißt gar nicht, wie du mit dem Kind reden musst in der Situation, um das Kind von Zwängen und allem Möglichen zu befreien. Letztlich ist es auch eine Aufgabe von Kunst und Kultur, das darf man nicht unterschätzen, diese Themen und auch über der öffentlich-rechtlichen Medien anders zu behandeln. Früher wurden sie entweder gar nicht behandelt oder liegen gelassen und das geht nicht mehr. Aber es gibt jetzt immer mehr Filme, die sich damit auch beschäftigen und auseinandersetzen. Das ist eine wichtige Aufgabe von Kunst und Kultur, damit sich der Zeitgeist verändert. Das ist übrigens auch die Aufgabe eines Oppositionspolitikers. Ich kriege ja nie eine Mehrheit für ein Gesetz, aber ich kann immer versuchen, den Zeitgeist zu verändern. Und wenn der sich verändert, dann kommt auch die Regierung nicht drumherum, zumindest nicht ganz drumherum.
Okay, das ist ein, finde ich, sehr, sehr schöner Appell für Widerständigkeit an allen möglichen Stellen. Das ist, ja, das entspricht mir sehr. Insofern vielen, vielen Dank, Herr Gysi, für Ihre Zeit, die ich jetzt auch gar nicht länger in Anspruch nehmen möchte. Ich denke, das war nicht nur für mich total spannend, Ihnen zuzuhören. Insofern auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel. Mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.